Vergebung. Und das wollte ich dir mitgeben, diesen einen Satz, dass er dich kennt und trotzdem liebt, das bedeutet für dich Zukunft. Nach der Vergebung bin ich dann zu dem Edeka-Mann hin. Also ich habe dann versucht, auch mit ihm zu reden und wieder gut zu machen. Ich wollte was da lassen oder arbeiten oder irgendwas, was ich in Jahren dort geklaut hatte. Und dann wollte ich mich auch entschuldigen und ich ging zu ihm hin. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, Olaf, ich habe das immer gesehen, was du gemacht hast. Und du musst nichts wieder gut machen. Ich bin froh, dass du heute kommst und es mir erzählst. Dass du mich kennst und trotzdem liebst, das habe ich in meinem Leben immer wieder erfahren. Die Bibel nennt das Begnadigung und der Edeka-Mann, der hat mich auch begnadigt. In der Bibel gibt es ganz viele Bilder und Geschichten, wo Menschen sowas erleben und erlebt haben. Wo Menschen Gott begegnet sind und dann durch diese Begegnung ein ganz neues Leben angefangen haben. Bei einer dieser Geschichten, da wird sogar ein Mann mitten auf einer Reise ganz spontan getauft. Und am Schluss, der letzte Satz heißt, und er zog seine Straße fröhlich. Spontan auf einer Reise. Da war ein bisschen Wasser. Und da hat er sich taufen lassen und das hat sein Leben glücklich gemacht. Er ist dann in seine Heimat zurückgegangen. Er war ein Finanzbeamter, so lesen wir in der Bibel, ein Finanzbeamter der Königin von Äthiopien. Er war schwarz, ziemlich reich, aber er war ein Eunuch. Äthiopien wurde damals von Frauen regiert, um als Finanzminister dort am Hofe dienen zu können. Um in die Nähe der Königin zu kommen, musste er sich kastrieren lassen. Spannende Geschichte. Er hatte keine Familie. Und so war er im Laufe seiner Jahre reich geworden und er war nach Jerusalem gereist, um diesen Gott der Bibel kennenzulernen. Reich sein allein füllte seine Leere im Leben nicht aus. Er suchte nach einem Sinn. In Jerusalem ist er dann aber nicht fündig geworden und so kauft er sich eine Schriftrolle aus der damaligen Bibel, Prophet Jesaja, eine ganze Rolle und fährt dann mit seinem Wagen wieder nach Hause und er liest. Immer auf der Suche nach dem Sinn im Leben. Er liest laut, aber er versteht es nicht. Und dann passiert die Wende, dieser Moment, der sein ganzes Leben umdrehte. Gott sah das nämlich, dass dieser eine nicht glücklich war mit seinem Leben. Da ist einer, der hat sein aufrichtiges Herz und darum nimmt dieser Gott auf einmal Kontakt zu diesem Mann auf. Er schickt einen Menschen, einen Philippus aus der damaligen christlichen Gemeinde und der geht mitten da, wo sein Wagen fährt. Und dann kommen sie ins Gespräch. Und dieser Philippus erzählt ihm alles, was diese Worte, die er da gelesen hat, bedeuten. Er erzählt ihm alles über Jesus, dass er Mensch geworden ist, dass er unser Schöpfer wurde und dass er selber auf diese Erde gekommen ist. Und wie Jesus von seinem Vater im Himmel erzählt hat, wie er Kranke geheilt hat, wie er überall geholfen hat, und Menschen in die Nachfolge rief, komm mit, ich zeig dir, wie das Leben geht. Und wie er dann aus Liebe zu uns am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist und Hoffnung macht. Dieser Finanzbeamte war so begeistert, dass er gleich gesagt hat, ja, ich will. Gleich auf dieser Reise, gleich in seinem Wagen, fuhren sie in einem kleinen Tümpel vorbei und da ließ er sich von Philippus taufen. Das war ein Nachmittag, Bibelstunde, Taufe und fröhlich nach Hause. Solche Geschichten ziehen sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Geschichten, wo Menschen etwas von der Liebe Gottes hören und dann auf einmal ein neues Leben anfangen. Da ist zum Beispiel dieser Fischer Petrus. Dem schenkt Jesus einen Riesenfischfang. Und der ist so überwältigt von der Güte, weil er hat da weder dran geglaubt, noch hatte er da viel Mühe mit. Die Fische kamen alle zu ihm, ein Riesenfischfang. Und aus dieser großen Güte heraus sagt er auf einmal, da läuft was falsch. Er sagt zu Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Da kriegt er ein Geschenk von Gott und merkt auf einmal, dieser Gott ist zu gut für ihn, ich bin ein sündiger Mensch. Aber Jesus sagt nicht, nein, ich gehe nicht weg, ich will dich, ich berufe dich als Menschenfischer. Folge mir nach, sei mit mir ein Team. Und Petrus ließ alles stehen und liegen und ging mit Jesus. Oder da ist dieser Zachäus, dieser Zölleinnehmer, der war verhasst bei den Juden. Warum? Weil er für die Römer die Steuern eintrieb. Und Jesus sagt, genau dich brauche ich. Diesen, der verrufen ist, den keiner haben will, den brauche ich. Und er geht mit ihm nach Hause. Und am Ende des Abends, wo sie miteinander reden, begegnet Jesus ihm im Herzen. Und dann endet die Geschichte so, dass der Zöllner von sich aus sagt, ich habe Leute betrogen und wen ich betrogen habe, dem gebe ich die vierfache Summe zurück und den Armen gebe ich die Hälfte meines Besitzes. Wie kommt so ein Mensch an einem Abend zu so einer Veränderung? Zachäus hatte verstanden, dass Jesus ihn kannte und trotzdem liebte. Ja, ich will, sagte er. Sowas gibt es immer wieder in der Bibel. Das war so mein erster Punkt, den ich hier mitgeben wollte. Gott kennt dich und er liebt dich und das verändert uns alle. Taufe ist, ja, ich will, sagen Leute, ja, ich will mit Jesus gehen. Und dabei, das will ich auch nochmal sagen, ist ja Taufe kein Zauber. Es ist kein Zauber mit heiligem Wasser. Was hier ist, ist normales Wasser. Und am Ende kommt auch kein anderer Mensch aus dem Wasser wieder raus. Vielleicht mit einer anderen, also als Jesus getauft wurde, ganz kurz, da sprach eine Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn. Und das, glaube ich, macht Gott bei allen, die mit ihm gehen, die sich taufen lassen, wenn die aus dem Wasser kommen, dann sagt er, jetzt, Andreas, bist du ein geliebtes Kind vom Vater im Himmel. Und damit veränderst du deinen Status. Früher bei WhatsApp gab es mal einen Status, ja, kennt ihr das noch? Ledig, verheiratet oder es ist kompliziert. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Da war sowas irgendwie. Und du kriegst den Titel Kind Gottes. Das verändert sich. Gott sieht dich, kennt dich und liebt dich, so wie du bist, als sein Kind. Das ist also das Erste heute Morgen. Taufe ist ein Zeichen. Jesus und ich, wir gehören zusammen. Ich bin ein Christ, ein Nachfolger. Und dann möchte ich noch einen zweiten Gedanken. Es gibt in der Bibel ganz viele Texte, wo über Taufe etwas drinsteht. Einer davon, der erklärt Taufe noch ein bisschen tiefer, aber auch ein bisschen komplizierter. Aber ich möchte das trotzdem sagen. Da steht in 2. Kolosser 2, Vers 12, da heißt es, mit ihm, also mit Jesus, seid ihr begraben worden in der Taufe. Und mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Man zweimal lesen, ne? Es geht nicht so einfach wie Jesus liebt dich, das verstehen wir sofort. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Taufe ist eine Art Begräbnis. Aber mit ihm seid ihr auch auferweckt worden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger Gedanke. Taufe ist eben ein Symbol. Da wird das alte Leben begraben. Und das Neue erwacht. Darum haben die ersten Christen auch immer früher so ein tiefes Wasserbecken gehabt. Ich war mal in Kappadokien, tatsächlich, da hatten sie die Christen in so großen Sandstein Bergen haben sie ihre Wohnungen gegraben, über 7 Stockwerke, ist ganz interessant. Und unten haben sie sogar in den Felsen eine Kirche gegraben. Also haben alles stehen lassen, was sie brauchen, zum Beispiel den Tisch zum Essen machen. Und sie haben da in der Kirche ein großes Taufbecken aus Sandstein geformt. Und es war so großes Becken wie hier. Und wenn man aus Sandstein was gräbt, das ist viel Mühe, da hätte ich doch lieber so ein kleines Becken gemacht. Aber sie hatten so ein großes Becken. Und dann habe ich den Reiseleiter gefragt, warum haben Sie hier so ein großes Becken, wo das so viel Arbeit ist? Da sagt er, ja, die ersten Christen, die haben wirklich untertauchen getauft. Das alte Leben begraben und das neue erwacht. Haben sich sehr viel Mühe gegeben und so machen wir das auch. Es klingt ein bisschen abstrakt, aber es ist ein symbolisches Untertauchen. Das alte Leben wird begraben, aus dem Wasser rauskommen ist ein neues Leben starten. Jesus sagt, Taufe ist wie von Neuem geboren werden, aus Wasser und Geist. Es klingt abstrakt, aber es funktioniert, weil Jesus es schon zu Ostern vorgemacht hat. Du bleibst ja nicht in dem Wasser begraben, du kommst wieder raus, weil Jesus ist begraben und auferstanden worden. So ist es für uns ein Symbol. Andreas, das wollte ich dir mitgeben. Taufe ist ein von Neuem geboren werden. Es war eine Art Neustart für ein Leben, das dann für immer ist. Also nicht zu Ende geht. Selbst wenn du mal in die Grube fährst und beerdigt wirst, dann sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird, obwohl er stirbt, leben, auferstehen. Da geht's weiter. Wer glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und das wollen wir heute feiern. Das sind die zwei Sachen. Jesus kennt dich und liebt dich. Das ist Begnadigung. Und er gibt dir eine Chance, ein Reset fürs neue Leben. Das Alte kannst du abgeben, ein neues heute beginnen. Das wollen wir heute feiern mit dir, mit uns, auch mit dem Himmel. Die Engel freuen sich, Gott freut sich mit. Ich komme jetzt zum Schluss. Jede Taufe hat seine Geschichte. Etwas, was vorher passiert ist. Es gibt keine Taufe ohne Geschichte. Und warum, was deine Geschichte ist, warum du heute sagst, ja, ich will das, da habe ich dich gebeten, das ein bisschen uns heute noch mitzuteilen. Vor etwa einem Jahr hast du mich hier angesprochen, hier in diesem Raum, im Gottesdienst. Du warst auch noch gar nicht so lange hier, ich glaube seit dem Sommer, und ich bin dann im September gekommen. So hatten wir ein bisschen was gemeinsam. Du warst neu, ich war neu. Und dann hast du gefragt, hast mich angesprochen, du wolltest dich taufen lassen. Du hattest schon ein bisschen Ahnung vom Christsein. Du hast gelesen, hast Predigten gehört, hast Gott erlebt. Und dann haben wir uns in meiner Herzbergstraße getroffen. Roman, bei euch, der großen Wohnung. Herzbergstraße 32. Gibt es zweimal in Berlin. Einmal, beim ersten Mal habe ich mich verfahren, war ich eine halbe Stunde weg, wo ich dachte, ich bin schon da. Und du bist weiter hier zum Gottesdienst gegangen und so haben wir uns kennengelernt. Und ich möchte diese Predigt schließen mit ein paar Momenten aus diesem einen Jahr. Ein paar Bilder habe ich zusammengetragen von deiner Geschichte, wie wir sie miterlebt haben. Das Ganze ist ein Lied und ein paar Bilder von dir. Und das alles zusammen schauen wir jetzt mal. Es ist nicht komplett, es ist viel mehr als das. Aber ich habe den Eindruck, der Text in dem Lied, der passt ganz gut. Da heißt es, allein durch Gnade stehe ich hier. Vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah in seinem Herzen zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewiglich. Will nicht mein Herz erneut verdammt, und Satan flößt mir Zweifel ein, höre ich die Stimme meines Herrn, Die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein.
Durch Gnade steh ich hier, vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein, durchbohrte Hände. Hände halten mich, ich darf bei dir sein, ewig leben. Will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel an. Die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt.
Lieber Andreas, in deinem, in seinem Namen dürfen wir sein. Ich habe dich im Vorfeld schon gebeten, ob du mal was sagst über deinen Weg, dein Ja zu Jesus. Und habe dich gebeten, dass du uns ein bisschen hineinnimmst in deine Geschichte mit ihm. Würdest du mal nach vorne kommen? Das ist immer der besondere Augenblick. Lieber Andreas, komm mal an meine Seite. Ich habe hier ein Mikrofon für dich.
Danke.
Und ich würde dir noch mal zwei Fragen stellen, damit ihr so wisst, worum es jetzt geht. Wie hast du Gott kennengelernt? Wie bist du zum Glauben an ihn gekommen? Das wäre die eine Frage. Und die andere, warum möchtest du dich heute taufen lassen und ein Leben zusammen mit Gott führen? Magst du uns da ein bisschen mit reinnehmen in deine Geschichte?
Ja, gerne.
Ja.
Hallo, bin jetzt nicht der geborene Redner, aber vielleicht reicht es für heute. Ja, was soll ich sagen? Mein Leben war nicht, aus meiner Sicht, nicht so geradlinig. Wie habe ich Gott kennengelernt? Als kleines Kind habe ich schon durch abendliche Gebete eine Verbindung zu Gott bekommen. Und da wurde mit mir gebetet. Später, als ich etwas größer wurde, habe ich dann eigene Gebetsroutine entwickelt. Und so wie man das so macht, man überlegt sich dann halt selbst, worauf es ankommt. Und aus meiner heutigen Sicht war es hauptsächlich auf Form bedacht. Ich glaube, ich habe nicht getroffen, was Gott möchte. Und ich habe auch nicht getroffen, was mir gut getan hat. Ich habe mich überfordert gefühlt und dann habe ich aufgehört zu beten. Und ja, habe mein Leben so gelebt. Ich hatte Religionsunterricht, fand ich gut, habe ich bis zum Ende mitgemacht, solange es möglich war an der Schule. Habe mich auch konfirmieren lassen. Aus meiner heutigen Sicht war das nicht die richtige Entscheidung gewesen, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht geglaubt habe. Bin da halt mitgelaufen und deswegen habe ich großen Respekt davor, wenn jemand dann feststellt, dass es nicht an der Zeit ist und dann sagt, nein, jetzt nicht. Bin natürlich dann auch nicht mit der Kirche verbunden gewesen in irgendeiner Art und Weise. Ich habe Predigten habe ich gerne gehört, wenn sie eine gute Aussage hatten an meinen Augen, aber halt, es war ohne Glaube. Dann ging es weiter. Ja, folgerichtig bin ich dann auch aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Was ich vergessen hatte, genau warum ich da war, ich wurde schon als kleines Kind, als Baby getauft, das war meinen Eltern wichtig. Aber da konnte ich nicht mitsprechen. Später bin ich ausgetreten, habe mich anderen geistlichen Richtungen zugewendet. Ich hatte den Buddhismus für mich entdeckt so und habe da etwas für mich gefunden, wo ich gedacht habe, okay, das ist gut. Ja, die engagieren sich, das ist irgendwie nicht einfach so ein toter Gottesdienst oder so, die machen was. Und dann wollte ich mich da tatsächlich anschließen, aber ich konnte dann tatsächlich nicht, als es soweit war. Und das konnte ich auch nicht richtig verstehen. Ich habe mich auch darauf vorbereitet. Ich habe, als es dann soweit war, habe ich halt, als ich dort angekommen war, wo ich dann leben wollte, habe ich gemerkt, sobald ich den Fuß auf den Boden gesetzt habe, das fühlt sich nicht gut an. Und es hat tatsächlich viele Wochen gedauert, wo es mir schlecht dort ging und immer nur gut ging, wenn ich dann von dem Gedanken, diesen Weg zu gehen, Abstand genommen hatte und einfach gesagt habe, gut, dann verbringst du halt einfach die Zeit dort. Und dann dann war es wieder in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt geht es wieder gut. kannst ja doch da bleiben. Und dann ging es wieder von vorne los. Dann war es wieder das Gleiche. Das habe ich ein paar Mal gemacht, bevor ich dann letztlich eingesehen habe, es bringt nichts, ich gehe wieder zurück. Dann wurde ich wieder von meinen Eltern aufgenommen zu Hause. Und ja, das Problem meines Lebens war weiter vor mir, weil ich wusste nie so genau, was möchtest du eigentlich mit deinem Leben machen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keine Ausbildung, wusste nicht, was ich machen möchte. Und Gut, musste ich mich dem so ein bisschen stellen, habe mich dann sozial orientiert, habe dann Sozialarbeit gelernt und zwischendurch auch ja, mein Leben so gelebt, auch wieder mich umgeschaut, ne, welche geistlichen Richtungen es so gibt und auch meine Fühler ausgestreckt und es hat nichts funktioniert und ich habe das richtig als Scheitern gesehen. Irgendwo habe ich nirgendwo dazu gepasst. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass ich sehr glücklich bin, dass es jetzt auch Sinn macht für mich, dass es so war und dass Gott mich auch bewahrt hat vor Schlimmerem. Und ja, mein Leben war halt, ne, so ein, auch geprägt von Phasen von Krankheit und Depression. Und in solchen Phasen kommt man Gott näher, weil man Hilfe sucht. Und bei mir war es am Anfang so, dass ich dann halt auch, ne, ich kannte den Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der hat mir geholfen in solchen Phasen und auch andere Gebete. Aber früher war es dann halt so, wenn es mir wieder besser ging, habe ich mich wieder abgewandt von Gott. Dann brauchte ich ihn nicht mehr, dachte ich irgendwie. Oder zumindest war es mir nicht, war nicht mehr in meinen Gedanken so präsent. Und so vor etwa 6 Jahren, auch wieder in einer Phase, wo es mir wirklich sehr schlecht ging, da war das dann anders. Und ich hatte im Internet gesucht nach Informationen über, ich glaube, es war die Anthroposophie. Und ich wollte mich da ein bisschen schlau machen und ich bin dann auch zu Predigten zu dem Thema gestoßen. Und die haben mir dann die Augen geöffnet darüber, was es für geistliche Wege gibt, dass es halt Strömungen gibt und es gibt das, was die Bibel sagt und was die Bibel lehrt, der Gott der Bibel, und es gibt etwas anderes und zu den anderen Dingen gehören halt auch alle Richtungen, auch gerade was menschliche Weisheit betrifft. Ich habe dann auch erkannt, dass ich eigentlich immer falsch gesucht habe. Und ich konnte dann, also ich mochte Bibelverse früher auch schon, aber jetzt hatten sie dann auch eine andere Bedeutung für mich. Ich konnte dann ja, mein Herz dem mir öffnen und konnte auch erkennen, dass da wirklich Wahrheit ist. Und ja, der Glaube war da. Wir hatten mal darüber gesprochen, ne? Ich hatte das so ausgedrückt, der Glaube hat mich gefunden. Olaf hat ganz richtig gesagt, naja, Glaube ist was, ne? Das ist ja keine Person, die irgendwas finden kann. Ja, aber ich denke, ich wurde halt mit der Fähigkeit zu glauben gesegnet. Und ja, das ist jetzt etwa 6 Jahre her und ich bin sehr glücklich, dass das jetzt nicht einfach nur eine Phase war. Ich hatte auch seitdem schwere Zeiten und auch, wo ich mich etwas ja, distanzieren musste, weil ich große Schuldgefühle auch Gott gegenüber bekommen habe. Ja, aber ich kann sagen, ich möchte mit Gott gehen. Was Jesus getan hat, war einmalig und großartig. Es ist etwas gewesen, das nur er hat tun können. Und es ist ein riesiger Ausdruck von Liebe. Für alle Menschen und auch für mich. Und ja, jetzt vor gut einem Jahr habe ich geguckt nach einer Gemeinde, wo wo ich sein möchte. Ich habe im Internet halt gerne Predigten gehört, war damit eigentlich auch ganz zufrieden soweit. Habe dann aber gedacht, da wird auch immer mal wieder erwähnt, ne? Man sollte auch sich einer Gemeinde anschließen. Ich habe dann geguckt, was es so gibt, basierend auf Vorträgen von Walter Veit bin ich dann tatsächlich auch auf die Siebenten-Tags-Adventisten aufmerksam geworden und auch, dass die Bibel hier im Zentrum steht. Das war mir immer sehr wichtig, dass es sich nicht auf eine, dass es nur ein Wohlfühltreffen ist oder nur, es gibt so viele Richtungen im Geistlichen, aber wichtig ist, dass wir Gottes Wort im Mittelpunkt haben und das sehe ich bei der adventistischen Kirche so, dass es so ist. Sie ist gesegnet seit ihrem Aufkommen, ihrer Gründung und in Berlin glücklicherweise gibt es viele Gemeinden und ich habe eine ausgesucht, wo ich mal als erstes hinfahre, das war die Gemeinde Waldfriede. Das ist hier diese Gemeinde gewesen und hatte danach keinen Grund mehr, weiter zu suchen, woanders. Also ich wurde so herzlich empfangen und liebevoll und ich liebe diesen andächtigen Gottesdienst. Ich bin gerne hier und ja, Olaf, was fehlt?
Also erstmal möchte ich sagen, er startet hier und sagt, er ist kein großer Redner. Dann redet er eine Viertelstunde ohne Konzept von den tiefsten, persönlichsten Erfahrungen, die du hattest, mit offener Tür, geschlossener Tür, weitersuchen, die Wahrheit suchen. Ich danke dir für dein Zeugnis und was du uns Anteil gibst an deiner Geschichte hier. Freue mich, dass du Ja, ich will sagst dazu. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, dieses Ja, ich will ist für mich persönlich schon ein ganz wichtiger Satz. Also wenn man den bei der Trauung verpatzt, dann ist es nicht so gut, aber der hilft eigentlich auch im ganzen Leben. Wenn du jetzt auf Arbeit gehst morgen, also übermorgen, und da triffst du dann deinen Chef mal und dann sagst du, guten Morgen Chef, ich will, dann wird er sich wundern, aber der wird sagen, das ist eine gute Haltung. Ich hatte vor letztem Jahr einen Schulanfänger-Gottesdienst, ein kleiner Junge, der musste dann in die Schule und der ist da gar nicht mit klargekommen. Hat immer rumgestänkert und so. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, du gehst morgen in die Schule, begrüßt deine Lehrerin und sagst, ja, ich will, das wird dein Leben verändern. Tatsächlich, es hat geholfen. Also ich halte diesen Satz, ja, ich will, für eine gute und wichtige Entscheidung. Und deshalb möchte ich dir noch drei Fragen stellen. Und wenn das deins ist und du sagst, ja, Olaf, du hast es gut zusammengefasst, ja, ich will, dann kannst du am Schluss dieser drei Fragen mit Ja, ich will antworten, nur wenn du willst. Glaubst du an den Schöpfer Gott der Bibel, der alle Menschen bedingungslos liebt und in Jesus jedem Vergebung seiner Schuld, Heilung und ein ewiges Leben anbietet? Nimmst du seinen Rettungsplan für dein Leben an und möchtest du, wenn er wiederkommt, in einer neuen Welt, ohne Leid und Tod, mit ihm leben? Und willst du heute in der Taufe diesen Gott dein ganzes Leben anvertrauen, dich in allen Lebensfragen von ihm leiten lassen und in Liebe zu ihm und Menschen leben? Wenn das zutrifft, dann sag.
Ja, ich will.
Dankeschön. Wir haben das alle gehört. Und dann soll es auch so sein. Heute hier wirst du deine Taufe erleben. Ein Begraben werden und ein Auferstehen. Ein Neugeboren werden mit Wasser und Gott an deiner Seite. Wir werden uns jetzt umziehen dafür. Und die Hanna und der Martin, die werden euch ein bisschen so lange unterhalten. Ich hätte noch einen Wunsch. Wenn wir nachher wieder rauskommen, dann werden wir uns hier hinknien und wir beten. Und ich bitte euch, dass ihr dann rankommt und uns umringt und mit uns betet, dass ihr, ja, dass wir da alle zusammen an einem Ort sind und für Andreas, für seine Taufe im Gebet einstehen. Okay. So soll es sein. Wir gehen jetzt umziehen und dann Martin, Hanna, danke, dass ihr die Zeit überbrückt.
Ja, der Olaf hat jetzt Erwartungen geweckt, denen kann ich gar nicht gerecht werden. Hanna und ich haben uns natürlich insofern Gedanken gemacht, dass wir sicherlich jetzt, bevor die Taufe stattfindet, vielleicht eine kürzere Zeit zu überbrücken haben, hinterher eine längere. Wenn die beiden sich die Haare föhnen müssen, dann werden wir sozusagen miteinander singen, so wie wir das kennen. Jetzt im Vorfeld habe ich zwei Ansagen noch oder zwei, ja, ein Dank und ein Glückwunsch sozusagen, den ich noch aussprechen möchte. Ich hatte das zugegebenermaßen vorhin vergessen. Zum einen möchte ich mich ganz herzlich bei Lothar Beichel bedanken. Lothar ist heute extra zu uns gekommen, um uns musikalisch am Klavier zu begleiten und wir sind sehr froh und sehr dankbar dafür, dass du das getan hast und herzlichen Dank, dass du hier bei uns bist heute. Und natürlich wollen wir auch unsere Geburtstage würdigen, die wir in dieser Woche hatten. Und da freue ich mich ganz besonders, dass wir Waltraud Rohleder, die am Montag, dem 3. November, ihren Geburtstag gefeiert hat, heute hier haben. Und wir Waltraud also als Gemeinde ganz persönlich und in besonderer Weise beglückwünschen dürfen. Und dir, liebe Waltraud, zu deinem Geburtstag Gottes reichen Segen, viel Kraft, Gesundheit und Gottes Führung für das neue Lebensjahr wünschen dürfen. Und wir hoffen, du hast deinen Geburtstag und die Woche entsprechend gut und positiv verbringen dürfen. Dankeschön. Sehr gerne. Waltraud, du kannst dir gerne, Angelika steht bereit, die Zeit nehmen wir uns jetzt, dann darfst du einmal ins Körbchen greifen. Ja, und jetzt, wie gesagt, ist ja ein wenig unklar, wie lange wir brauchen, bis die beiden kommen. Wir haben in der Zeit eine kleine Bildpräsentation, die wir uns in der Zeit anschauen dürfen. Aber ich möchte euch vor allen Dingen darum bitten, dass wir Olaf und Andreas auch noch einen Wunsch erfüllen. Und zwar, dass wir, um die Taufe gemeinsam zu sehen, zu erleben, hier vorkommen, vor die Bühne. Die etwas kleineren unter uns können gerne auch die erste, zweite, dritte Treppenstufe nehmen. Aber dass wir als Gemeinde sozusagen hier vor der Treppe stehen und vielleicht einen gemeinsam etwas besseren Blick auch auf die Taufe und die Taufhandlung haben. Andreas und Olaf haben sich gewünscht, dass wir, wenn sie hier rauskommen und ins Wasser gehen, schon hier vorne stehen. Also wenn jetzt gleich die Musik und die Bildpräsentation startet, vielleicht kommt ihr dann einfach nach und nach nach vorne, denn ich denke, es wird nicht mehr lange dauern. Thank you.
Vater im Himmel, du Schöpfer dieser Welt, wir blicken jetzt wieder auf zu dir, weil wir verstanden haben, dass du unser Gott bist. Herr, du hast dich eingemischt in das Leben von Andreas, du hast sein Suchen und seinen Weg gesehen, du hast Türen geschlossen und geöffnet. Es war ein langer Weg. Aber Andreas hat uns heute gesagt, dass er angekommen ist. Und Herr, so bitte ich dich, dass du alles wegnimmst, was ihn trennt von dir. Dass du alles wegnimmst, was die Leitung zu dir verstopft und dass du es fließen lässt in seinem Leben. Jeden Tag. Herr, ich bitte dich, dass du ihn durchflutest mit deinem Heiligen Geist. Du hast versprochen, wenn Menschen an dich glauben, dann bedeutet das, dass sie das Leben haben, selbst wenn sie mal in die Grube gehen. Ja, und so bitten wir dich nun für Andreas, dass du ihn an die Hand nimmst und ein Ziel führst bis zum Rest seines Lebens. Herr, ich bitte dich, dass du dich einmischst jeden Tag in seinen Alltag und er merkt, du bist der lebendige Gott. Und ich bitte dich, dass er ein Licht sein kann, auch für andere Menschen, ein Segen sein kann für andere Menschen. Begabe ihn mit dem, was du für ihn denkst, was gut für ihn ist. Schenke ihm Talente, Freude an dem, was er tun kann, auch in der Gemeinde und zu Hause. Herr, ich danke dir für seine Familie, die ihn begleitet hat bis jetzt. Segne auch sie auf ihrem Wege bis ans Ziel. Segne uns als Gemeinde. Danke, dass wir die Tür offen hatten, als Andreas gekommen ist und dass er sich hier wohlfühlt. Lass uns nicht aufhören, ihn zu lieben, mit ihm zu wachsen. So bitten wir dich, Herr, führe uns jetzt in das Wasser und lass das in Erfüllung gehen, was du verheißen hast, was es heißt, ein Jünger zu sein, von Neuem geboren zu werden. Dafür danke ich dir. Amen.
Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. 1. Johannes 4, 16.
Andreas, ich habe dir dieses Wort ausgesucht, weil ich denke, es ist der wichtigste Vers in der Bibel. Sein Wille in 18 Worten. Wenn du alles mal in deinem Leben vergisst und das in deinem Herzen hast, dann weißt du alles, was Gott möchte. Er ist Liebe. Und er möchte eine Beziehung zu dir. Und wenn du sagst, ja, ich will auch, dann bleibt dir. Er in dir und du in ihm. Das ist das Nachhaltigste, was es in der Bibel gibt. Wir wollen alle bleiben. Das ist sein Versprechen. Lieber Andreas, ich taufe dich. Du hast uns mit hineingenommen in deine Geschichte. In deine Geschichte des Suchens und des Findens. In deine Geschichte der Sehnsucht nach einem Gegenüber. Nach jemand, der dich liebt, wie du bist. Und so taufe ich dich aufgrund dieses Zeugnisses. In dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Again.